Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Heute endet in Deutschland die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr. Vera Wolfskamp.
Nachdem bereits einige Bundesländer im Dezember die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft haben, ziehen die anderen nun nach. Und auch im Fernverkehr muss niemand mehr eine Maske tragen. Darüber hat die Bundesregierung schon länger debattiert, ehe sie sich auf ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht einigte. Das sieht FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray als Erfolg seiner Partei. Jegliche Freiheitseinschränkungen müssten verhältnismäßig sein und dürften nicht länger als nötig gelten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt dennoch, die Maske freiwillig weiterzutragen. Er tue es auch, schreibt der SPD-Politiker auf Twitter, um keinen Long-Covid zu riskieren und andere zu schützen.
Es sollte jetzt das generelle Ende der Maskenpflicht kommen, fordert FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Uhlmann heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Es ist eine akademische Diskussion, ob die Pandemie zu Ende ist oder nicht. Tatsache ist, dass wir ein endemisches Geschehen in Deutschland haben. Deshalb sind diese Maßnahmen richtig aufzuheben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man sollte auch die verpflichtenden staatlichen Maßnahmen in Krankenhäusern, Einrichtungen ebenfalls aufheben. Das schließt nicht aus, dass in Krankenhäusern zum Beispiel auf Stationen wie die Intensivstation oder Stationen, wo Menschen gegen Krebs behandelt werden, dass da natürlich Hygienemaßnahmen aufrechterhalten werden müssen. Das war aber übrigens immer schon von der Pandemie so.
Auf dem bevorstehenden EU-Gipfel an diesem Freitag dürfte die Ukraine um konkrete Perspektiven für eine Mitgliedschaft bitten. Die Erwartungen sollten jedoch nicht zu hoch sein, warnte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Sie ist derzeit in Kiew, ebenfalls bei uns im Deutschlandfunk.
Aus meiner Sicht, und das habe ich auch überall gesagt, ist ganz klar, die Ukraine gehört zur europäischen Familie und wir wissen, dass in den vergangenen 2 Jahrzehnten auch immer wieder große Enttäuschungen in Richtung Europa damit verbunden gewesen sind, dass man immer gehofft hat und es dann wieder Rückschritte gab. Was jetzt, glaube ich, ansteht, ist nicht zu sagen, das ist in so und so vielen Monaten oder in so und so vielen Jahren geschehen, sondern es muss klar sein, die Ukraine befindet sich auf dem Weg. Es geht jetzt nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Und da müssen klare Voraussetzungen erfüllt werden. Und das muss nachhaltig sein, das muss klar sein. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende.
Die in der EU geplante Subventionierung erneuerbarer Energien sei notwendig, betonte Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, ebenfalls bei uns heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Nur bei der Produktion geht es darum, konkret zu helfen. Der Anlagen, die am Anfang der Energieversorgung stehen, dass man hier hilft, dass diese Produktionsanlagen in Europa bleiben und nicht nach Amerika abwandern. Das sind jetzt sehr breite Angebote, die unsere Branche aus den USA bekommen. Die Solarbranche ist nach China, nach Asien abgewandert. Also wenn Europa gerade auch in der geopolitischen Lage, die wir jetzt erfahren haben, mit der hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas, wenn uns das nicht nochmal auf die Füße fallen soll, dann müssen wir gucken, mehr in Europa zu produzieren. Dann ist es gut, dass die Europäer auch darüber nachdenken, kritische Materialien hier zu sichern und insgesamt die Wertschöpfungskette hier wieder zu stärken.
Beim ersten Gespräch zwischen US-Präsident Biden und dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, dem Republikaner McCarthy, im Streit um die US-Schuldengrenze hat es keine Einigung gegeben. Nina Barth.
Es sei ein gutes erstes Treffen gewesen, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner McCarthy, nach dem Treffen mit US-Präsident Biden. Ein offenes und direktes Gespräch, hieß es aus dem Weißen Haus. Aber wie zu erwarten, eine Einigung hat es noch nicht gebracht. Biden habe in dem Gespräch klargemacht, dass eine Anhebung der Schuldengrenze weder verhandelbar sei, noch an Bedingungen geknüpft sein könne, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses. McCarthy erklärte, er glaube, er und Biden könnten am Ende eine Einigung erzielen. Sie seien übereingekommen, sich wieder zu treffen.
In den USA haben bei einer Trauerfeier zahlreiche Menschen des von Polizisten getöteten Afroamerikaners Tyre Nichols gedacht. Katrin Brandt.
Tyre Nichols sei von Menschen getötet worden, die doch die Aufgabe hatten, ihn zu beschützen, sagte Vizepräsidentin Kamala Harris, während der Trauerfeier, die von mehreren Sendern live übertragen wurde. Harris und andere riefen dazu auf, ein Gesetz zur Polizeireform zu verabschieden, das von Präsident Biden eingebracht worden war. Es regelt unter anderem, dass Polizisten Kameras am Körper tragen müssen, dass eine Datenbank zur Erfassung von polizeilichem Fehlverhalten angelegt wird und dass Polizisten nicht mehr, ohne anzuklopfen, Wohnungen stürmen dürfen. Das Gesetz war an den Republikanern im Senat gescheitert. An der Trauerfeier nahmen auch Familien anderer Opfer von Polizeigewalt teil.
Auf seiner Afrika-Reise will sich Papst Franziskus heute mit jungen Leuten treffen. Antje Diekans.
In einem Stadion ist ein großes Treffen angesetzt. Die Jugend ist im Kongo noch wichtiger als in vielen anderen Ländern. Das Durchschnittsalter liegt bei nicht einmal 16 Jahren. Schon in den vergangenen Tagen haben viele junge Menschen dem Papst zugejubelt und mit ihm eine Messe gefeiert, zu der insgesamt mehr als 1 Million Gläubige kamen. Franziskus verkörpert für viele vor allem die Hoffnung auf Frieden nach Jahren des Kriegs im Osten des Landes. Die Kirche hat im Kongo, wo fast jeder Zweite katholisch ist, auch politisch großen Einfluss. Ihre Vertreter sitzen bei Konfliktgesprächen mit am Tisch. Außerdem gehen viele Kinder im Kongo in katholische Schulen.